Aber das, jetzt sprechen wir wieder schon Sachen. Na gut, meine Aufnahme läuft ja auch schon.
Meine nicht, aber jetzt. Ich mache hier nochmal den Ausschlag testen. Ja, das sieht gut aus.
Und hast du Ausschlag?
Habe ich alles, ja. Von oben bis unten.
Sehr schön.
Gut. Ja, dann können wir eigentlich direkt einsteigen, oder?
Soll ich
mal versuchen, wieder einleiten?
Okay. Willkommen in der düsteren Verbrecherwelt von Frankfurt. Heute begrüßen euch Robert Krüger, der Pate der Stadt, zur Folge 156 des Sneakpots.
Hallöchen. Und mir gegenüber unser Konsiglieri des Sneakpots, Martin Nareyek.
Hallo. Christoph Perner und Stefan Giesbert haben wir mit einem Betonklotz in den Main versenkt.
Ja, schwimmen geschickt.
Kugeln. Unser Sneakfilm. Worum ging's?
Ja, in 22 Bullets geht es um Jean Reno, also beziehungsweise die Figur, die er spielt, Charlie Matei. Und Charlie ist ein Gangsterboss, Unterweltgröße, die sich aber vor einigen Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen hat, um sich Familie und Kindern zuzuwenden. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und eigentlich dachte er, dass er seine Vergangenheit hinter sich gelassen hat, aber eines schönen Wintertages wird er in einer Tiefgarage von seinem alten Leben wieder eingeholt und von einem Killerkommando eigentlich aufs Übelste zusammengeschossen. Er steigt aus dem Auto aus, völlig überrascht, die stehen da und ballern ihn um. Und dann hat er 22 Kugeln, so der Titel des Films, in seinem Körper stecken und eigentlich müsste er tot sein, aber aus irgendeiner Vorsehung raus verweigert er sich dem Sterben und überlebt diesen Anschlag. Und das nimmt er den Leuten, die das gemacht haben, krumm, und der Rest des Films dreht sich im Wesentlichen darum, wie er versucht rauszufinden, wer das war, und Rache zu nehmen, schlicht und ergreifend.
Entschuldigung, stimmt schon, wie du es gesagt hast, aber wie du es rübergebracht hast, eben so, ja, das nimmt er ihn halt mal krumm, also wer würde das nicht?
Ja, ne,
also da wäre ich, glaube ich, auch etwas verärgert drüber, wenn mir jemand 22 Kugeln in den Körper schießt.
Ja, naja, gut, ich meine, also das Erstaunliche ist halt, er erholt sich relativ schnell wieder, ne? Und
relativ schnell ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, die schneiden ganz stark an dem Film. Und dazwischen vergehen bestimmt Monate.
Ja, das mag sein, aber zumindest ist er dann wieder fit und hat eigentlich, soweit ich mich jetzt erinnere, auch keine groß bleibenden Schäden. Also ist jetzt nicht so, dass er dann irgendwie, naja doch, er hat diese gelähmte rechte Hand, ne?
Er hat die gelähmte rechte Hand, er humpelt.
Man hätte jetzt aber daraus in dem Film irgendwie lange konstruieren können, dass er zum Beispiel beim Schießen nicht mehr gut trifft oder so, weil er ja eigentlich Rechtshänder war. Aber der Film sagt es so, ja, hier, er hat jetzt eine gelähmte rechte Hand und er spürt da nichts mehr, weil da irgendwelche Nervenenden durchgeschnitten worden sind. Aber du siehst ihn dann mit der linken Hand schreiben und mit der linken Hand schießen und er trifft auch immer. Also es scheint alles irgendwie kein Problem.
Ja, das stimmt allerdings. Also er hat das erstaunlich gut kompensiert, was er da an Schäden davongetragen hat. Französischer Titel, L'Immortel.
Wir können beide kein Französisch, oder? Aber das müsste sowas wie Der Unsterbliche heißen, würde ich mal vorsichtig übersetzen.
Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Ja, das trifft den Film, glaube ich, auch sehr gut.
Ja, es ist wie wir in der Einleitung zusammengefasst haben. Der weigert sich zu verrecken.
Weigert sich, genau.
Obwohl, die Szene ist echt heftig. Also das sieht schon tatsächlich, also das glaubt man nicht, dass man es überleben kann. Glaube ich, also das, auch so nicht.
Ja, also auch gerade dieser Schuss ins Gesicht und die Operation danach, das ist schon ein bisschen eklig, was sie da zeigen.
Ja, also gleich der erste Schuss, wie du sagst, ins Gesicht, der zerfetzt ihm irgendwie so die rechte Wange und boah, also.
Die haben alles dabei gehabt, Schrotflinten, Pistolen, Gewehre, also ja. Die haben da ordentlich was aufgefahren. Mich hat dieser Film sehr stark an den Paten Teil 1 erinnert.
Das versucht er ganz klar. Er versucht so eine, ja, so eine Patennummer schon hinzukriegen. Aber im,
also es geht ums Mafia-Milieu in Marseille.
Genau, ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Und genau, es geht um die üblichen Mafia-Geschäfte. Es geht um, auch wie beim Paten Teil 1, geht es um die Etablierung des Drogengeschäfts mit der Mafia. Und das ist so ein Hauptstreitpunkt, wie beim Paten auch schon.
Richtig. Was mir nicht ganz klar wird, ist, und das muss ich dem Film auch ankreiden insgesamt, die Motivation, warum die diesen Anschlag auf ihn verüben.
Das wird klar gemacht.
Ja, dann erklär es mir mal.
Und zwar hat er seine Geschäfte soweit aufgegeben und sein oberstes Gebot war immer, niemals mit Drogen handeln. Also du kannst alles machen, du kannst Glücksspiel machen, Prostitution, Schmuggel, das geht alles, nur niemals mit Drogen arbeiten. Das ist das, was er immer gesagt hat, das will er nicht. Und er war wohl einer der mächtigsten Paten in Marseille und hat eben die Geschäfte halt eben verteilt auf zwei andere. Und die haben so viel Angst vor ihm, dass sie ihn lieber töten wollen würden, in seinem Ruhestand noch, als dass er mitbekommt, dass sie mit Drogen handeln jetzt.
Ja, das habe ich durchaus mitbekommen, aber ich sehe das. Ja.
Und das ist die Motivation, dass sie eben auf ihn schießen. Und dann wollten sie halt eben so gründlich sicher gehen, dass dieser Mann stirbt, dass sie halt eben 22 Mal auf ihn geschossen haben.
Ja, die haben schon noch öfter auf ihn geschossen. Die haben halt nur 22 Mal getroffen.
Ja,
ja, okay, das ist mir schon klar geworden. Die Sache habe ich mitbekommen. Aber irgendwie, er war ausgestiegen. Und ich glaube auch, selbst wenn die jetzt mit Drogen angefangen hätten oder wenn sie ihn irgendwie versucht hätten zu hintergehen oder so, ich glaube, seine Familie war ihm wichtiger, dass der nicht.
Also, ja, aber.
Dann haben die es echt nicht geblickt, wahrscheinlich, die Jungs.
Er hätte wahrscheinlich auch dann nicht viel unternommen, aber die anderen haben so viel Angst vor ihm gehabt.
Ja, was man vielleicht dazu sagen muss.
Er muss wohl so mächtig gewesen sein und so angsteinflößend, dass er eben noch aus seinem Ruhestand wohl so viel bei seinem Kollegen noch so viel Angst verbreitet hat, dass sie ihn tot sehen wollten, bevor sie ganz offiziell in dieses Drogengeschäft einsteigen.
Ja. Das waren ja, das sollten wir jetzt mal vielleicht erwähnen, der große Gegenspieler, also der zweite große Pate, der diesen, sozusagen der Gegner ist. Das waren ja auch vorher seine
Jugendfreunde.
Also die haben so irgendwie mal so einen Blutsbruderschaftspakt irgendwie als Jugendliche geschlossen. Und das ist so der Hintergrund. Und der andere große Gangster in Marseille wird gespielt von, jetzt müssten wir wissen, wie man den ausspricht, Kat Merat steht da geschrieben. Vielleicht hat das irgendeinen französischen Titel, wobei ich glaube, dass er algerischer Abstammung ist. Also ich habe echt keine Ahnung, wie man das ausspricht. Den kennen wir.
Ja, die aufmerksamen Kinderzuschauer werden ihn sicherlich aus den Stieß kennen.
Genau, da ist er.
Als Hauptperson, glaube ich.
Genau, das ist der Typ, der in den Norden versetzt wird.
Richtig. Und er ist auch der Vater des kleinen Nick.
Genau, der hat auch eine Sneak, gell? Ich war da, glaube ich, nicht dabei, aber
auch eine Sneak.
Ja, also das ist irgendwie so ein vertrautes Gesicht. Ist
ein toller Schauspieler.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also ich fand ihn in allen drei Filmen, die ich jetzt mit ihm gesehen habe, fand ich gut. Und hatte jetzt natürlich in dieser Patenrolle, haben sie ihm so ein merkwürdiges Stottern noch dazu gegeben. Also das hat auch sehr gut gepasst.
Ja, weil es vor allen Dingen wie das bei so Stotterern so ist, an manchen Stellen sich aufregen, dann kommen die Worte nicht mehr so flüssig, wo er in vielen Szenen auch absolut flüssig geredet hat. Ja. Das fehlt mir ein bisschen im Showdown. Im Showdown ist echt wenig Stotterei. Da hat er das plötzlich nicht mehr, obwohl der Showdown natürlich schon auch aufregend ist für ihn, denke ich mal. Aber irgendwie, das ist nur am Anfang des Films mal so. Aber es wird schön eingesetzt, wenn andere Leute, das ist ja immer schwierig, dann haben die alle diese französischen Namen und es ist super schwer zu folgen, wer jetzt gegen wen und wer hat mit wem was intrigiert und wer hat mit wem eine Vergangenheit in der Kindheit und so weiter. Dann erwähnen die nur diese Namen und da hat dann aber an vielen Stellen schön das verwendet, dass wenn die über den anderen Paten reden und den so ein bisschen verarschen, dann imitieren sie das Stottern und dadurch weißt du dann sofort wieder, jetzt reden sie über den, alles klar, kriegst das mit und kannst der Sache folgen. Das fand ich cool gemacht.
Ja, das war gut, ja.
Und es ist natürlich die Szene in dem Trailer, die ist schon im Trailer drin, wo er an den Tisch kommt mit den ganzen Jungs, die da rumsitzen und ankündigt, dass er die alle töten wird und jedem Einzelnen erklärt, warum er das macht und wieso er das nicht jetzt gleich macht. Und Die ist, wie gesagt, im Trailer schon drin und da im Trailer kann man sie nicht richtig verstehen. Die ist super, die Szene.
Das ist eine der der beeindruckenden Szenen in dem Film. Leider ist sie halt eben im Trailer drin, muss man fast sagen, obwohl, ja, das zieht Leute vielleicht in den Film rein.
Ja, ich fand's gut gemacht im Trailer, dass der Trailer verkehrt rum ist. Also da kommt erst diese Ankündigung und dann sieht man Teile dessen, wie er zusammengeschossen wird. Und dann fragt man sich so, was macht hier den großen Larry und sagt, ich kill euch alle, einen Schnitt später liegt er am Boden und hat so 20 Kugeln irgendwie drin. Im Trailer habe ich so gedacht, da kommt er wohl nicht weit mit seiner Rache, aber es ist natürlich andersrum von der Reihenfolge.
Ja. Weißt du, was das Schöne ist an solchen Filmen? Man kann eigentlich fast spoilerfrei darüber reden und so richtig schön ausführlich auch darüber sprechen, wie wir es ja gerade tun. Es wird sehr viel angedeutet in dem Film, so dass wir tatsächlich jetzt für die Zuschauer, die jetzt vielleicht ein bisschen, oder Hörer, die jetzt so ein bisschen unruhig auf ihren Stühlen sitzen, verraten die beiden Jungs nicht so viel? Ich glaube nicht.
Nee.
Es wird ziemlich schnell deutlich, worum es geht und wie es weitergehen wird. Also es ist ganz klar ein Actionfilm, der wenig gespoilert werden kann.
Richtig, also wir dürfen jetzt natürlich nicht verraten, wen er wie umbringt und so weiter und die ganzen Gags, die da teilweise schon auch drin sind, natürlich nicht vorwegnehmen, aber es ist eine klare Rachegeschichte und die läuft relativ straightforward. Was ich finde, oder was soll ich sagen?
Ja, apropos Gags. Mir ist aufgefallen, dass der Film teilweise sehr, sehr brutale Szenen beinhaltet. Sowohl was das Visuelle angeht, aber auch was angedeutet wird an Brutalität, was man nicht direkt sieht. Und das finde ich ist schon, es geht auf die Grenze zu. Also bei mir war das zumindest
so. Das ist richtig, das sehe ich genauso. Also sind viele so Szenen drin, wo sie irgendwelche Leute verhören, das muss nicht so explizit sein. Gehe ich konform mit dir. Was ich sagen wollte ist, der Film ist auch nicht atemlos. Also der hat auch ruhige Phasen. Und das finde ich wiederum ziemlich gut. Man könnte ihm das auch als Längen auslegen. Und sicherlich ist es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu lang. Das mag sein. Aber ich finde es, diese Charakterentwicklung, wie du quasi in ihm siehst, wie er sich immer mehr in diese Rage reinbringt und wie sie dann immer noch versuchen, ihn mehr zu stoppen. Also die versuchen ja weiter, ihn umzubringen. Und wie ihn das immer weiter aufhetzt und wie dies die Leute um ihn rum auch mit in Schwierigkeiten bringt, nimmt der Film sich auch immer wieder Zeit für die Personen selbst und unterbricht die Action ein bisschen, um dann irgendwie 3, 4, 5 Minuten später wieder die nächste große Schießerei vom Zaun zu brechen. Finde ich gut gemacht irgendwie. Also hat so seine ruhigen Elemente, wobei, wie gesagt, das hin und wieder auch in Längen umschlägt. Also es ist jetzt kein Meisterwerk. Ich glaube, wir sind bisher nur am uns freuen, aber schlussendlich hat er schon auch Defizite noch.
Ja, also ganz klare Defizite sind natürlich, er lehnt sehr stark an der Pate-Trilogie an. Und was im Paten eben sehr deutlich rüberkommt, ist, wenn eben ein Don Corleone den Raum betritt, dann war der Film komplett auf diesen Charakter zentriert. Und es war einfach, ohne dass jemand was sagen musste, irgendwas tun musste, war sofort klar, dieses ist der mächtigste Mann der Mafia und vor dem haben alle Angst, inklusive des Kinozuschauers. Und das war bei dem Film, habe ich das vermisst. Das hat Jean Reno so nicht rüberbringen können.
Das ist richtig, ja.
Also es kam diese Atmosphäre, die hat der Film meiner Meinung nach einfach nicht so aufbauen können. Aber gut, er hinkt halt dieser Vorlage hinterher. Das ist vielleicht der Fehler, den man gemacht hat, das zu nah daran zu hängen. Und wie gesagt, man hat eben als Kinozuschauer dann doch immer den Paten noch mal ein bisschen im Hinterkopf und hat Schwierigkeiten, sich darauf einzulassen.
Ja, und ich
muss nicht jedem so gehen, aber mir ging es auf jeden Fall so.
Ja, und ich finde, er hat einen Haufen Sachen liegen lassen. Also er hat ja noch so einen Nebenplot mit der Polizistin, die die ganze Zeit so während der ganzen Morde, die in der Stadt passieren, halt links und rechts diese Mafia, da fallen ja rechts und links ein Haufen Leichen raus aus dem Film. Da ermittelt sie immer so kreuz und quer drin rum. Und die Beziehung zu ihr, die bleibt ziemlich farblos. Die Figur bleibt, obwohl man da so eine Hintergrundgeschichte mit alleinerziehende Mutter und Alkohol und so, das bleibt total farblos, das kommt nicht vom Boden weg. Und auch diese Geschichte mit dem Polizeichef, den sie da noch vor sich hat, der im Grunde nur seinen eigenen Vorteil sucht und versucht, möglichst mit wenig Arbeit viel Profit für sich zu machen, in Form von schönen Pressemeldungen und Eindruck beim Minister, das ist da alles irgendwie so seitlich dran geklebt und kommt nicht richtig weg. Das haben andere Filme schon viel besser gemacht, wenn man so Mafia und Polizei immer miteinander hat, und Bestechung und solche Geschichten spielen ja sicher auch eine Rolle. Das kommt hier gar nicht zum Tragen. Und dieser Teil der Story, der bringt nichts irgendwie.
Weil es vielleicht auch sofort so offengelegt wird, was die einzelnen Charaktere für Schwierigkeiten haben. Ja, also wir sind ja am Anfang. Man kann nicht spoilern, es ist sofort klar, was los ist, wer welches Problem hat, und es bleibt wenig für den Zuschauer, das irgendwie mit zu verfolgen und aufdecken zu wollen.
Genau.
Sondern die kommen sofort, als ob sie ein Schild um den Hals tragen, so, hier, das sind meine Probleme, das sind meine Geheimnisse, und wir schießen weiter.
Ja, richtig, das ist genau das Problem. Die Story ist zwar spannend, aber die Spannung kommt eigentlich nur daraus, dieses hoffentlich überlebt er das jetzt und wird dabei nicht angeschossen, und dann geht er zum nächsten, ja, und dann geht es wieder so weiter. Also das ist, die Spannung kommt aus den Action-Szenen, nicht aus der Story selbst, und bleibt ein Stück zurück hinter den großen Mafia-Filmen, die man so kennt. Das nimmt auch keine Twists. Die Story, die schlägt keine Haken. Das ist alles, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, kommt, macht Rache, fertig. Man fragt sich nur noch, wird das schaffen oder wird das nicht schaffen, aber es schlägt keine Haken, nimmt keine krassen Wendungen, die man jetzt irgendwie, auf die man sich hätte freuen können. Oder die einen irgendwie so aus dem Sitz heben, wo man denkt, das habe ich nicht gesehen, dass das so zusammenhängt oder so. Solche Effekte fehlen leider, größtenteils.
Ja. Dann können wir zusammenfassen, dass das die größte Schwäche des Films ist, bevor wir uns jetzt nochmal fünfmal zitieren.
Richtig. Ja gut, aber ansonsten, er hat eine dichte Atmosphäre und er ist spannend und du bleibst dabei. Wie der Stefan das gemacht hat, dass er eingeschlafen ist, weiß ich nicht.
Das kann ich auch nicht, also so schrecklich war nun auch nicht der Film, dass man, ja gut, ich glaube, er war auch sehr müde. Man darf nicht vergessen, wir gehen um 11 Uhr ins Kino, der Film beginnt um 11:30 und ist um 14:45 dann in der Regel fertig.
Richtig, ja, also es ist schon nachts.
Ist nicht immer einfach zu stemmen.
Ja, richtig, also es ist klar, wenn Film Längen hat, dann haut's einen schon mal raus in der Sneak. Es sei denn, der Film ist richtig, richtig, richtig schlecht, dann ist es bei uns im Kino 10 so laut, dass man nicht schlafen kann. Aber in dem Fall war es nicht so.
Merkwürdig war auch eine Zuschauerin, ich weiß nicht, wo die genau gesessen hat, die hat sehr penetrant sich amüsiert und gelacht.
Dieses Gackerhuhn hinten rechts.
Bei dem es eigentlich gar nicht so passend war. Also.
Ja, genau. Irgendwie, die schießen den da zusammen. Ich glaube, es war relativ am Anfang schon, gell?
Ja, ja. Und dann schießen ihn brutal zusammen. Ist eine der ekligsten Szenen, und kommt jemand und lacht sich darüber so kaputt.
Also ich glaube, ihr zugute halten zu wollen, dass sie über was anderes gelacht hat. Wahrscheinlich hat ihr irgendwer Sauereien ins Ohr geflüstert. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, plötzlich hatte da so jemand einen Gackerflash hinten, und ich fand es sehr unpassend. Aber das ist halt Kino 10, das muss man erleben.
Das muss man da ertragen.
Na gut, aber wie gesagt, jetzt würde ich sagen, geben wir mal Punkte. Ich würde schon sagen, das ist einer der besseren Sneak-Filme, die wir so sehen. Und ich tendiere, glaube ich, zu 7 Punkten. Vielleicht 6,5, 7, sowas in der Richtung.
Ja, das ist die Kategorie, die ich auch anpeilen würde. Ja. Also 7 Punkte ist, denke ich, angemessen.
Ja, sagen wir 7. Das ist gut.
Ja. Ja, Filme mit Jean Reno finde ich eigentlich sowieso immer ganz, ganz nett.
Ja, wir hatten auch schon so einige.
Wobei,
über die
Jahre. Ist ja so ein bisschen auf diese Art Rolle des Actionheldes wird ja schon so ein bisschen geeicht. Wobei wir ihn ja auch hatten mit, wie hieß dieser Film, wo diese Ehepaare auf die Insel gehen. Da hat er ja diesen Yoga-Meister gespielt. Nimmt manchmal ganz merkwürdige Rollen auch an. All-Inclusive.
All-Inclusive, richtig. Ja, wir hatten ihn zum Beispiel auch in das Imperium der Wölfe. Das ist schon eine ganze Weile her.
Ja, sehr gut.
Das war 2005 oder sowas in der Richtung, 2006 vielleicht. Also noch vor der Podcast-Zeit. Aber das war zum Beispiel ein Film, den ich damals auch überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Der kam dann plötzlich in der Sneak und Jean Reno war so richtig schön düster, ne? Actionfilm mit Verwicklung ein bisschen in die Türkei rein und so. Also toll.
Oh, und die purpurnen Flüsse hat er da nicht auch mitgespielt? Ja,
oh ja, ne? Natürlich. Alle beide.
Ja,
ja, also ich sehe ihn verdammt gerne.
Ja,
und,
ja, ich auch.
Der wird zwar auch immer älter und sieht auch mittlerweile gar nicht mehr so taufrisch aus, aber der Film versucht auch gar nicht aus ihm irgendwie so einen...
Nee.
Ich glaube, der prügelt sich zum Beispiel kaum in dem Film. Oder also... Kannst du dich an eine Prügelei erinnern? Ich glaube,
ich jetzt, die schießen nein, ich immer. Kann mich nicht. Ich glaube, das wird. Er schießt meistens, ja.
Und das funktioniert hervorragend. Also.
Ja. Also der Film, also die Action-Szenen sind bis auf diese wenigen brutalen, sind die sehr gut.
Ja. Gut.
Ja.
Dann sind wir jetzt schon fast am Ende, denn ich glaube, du hast auch nichts mehr gesehen, gell?
Ich wollte mich gerade sagen, es sei denn, der Robert hat noch einen Film zu berichten.
Und das
denn ich habe keinen mehr.
Hat er leider auch nicht. Tja, ist eine kurze Folge.
Dann können wir eigentlich nur noch dazu auffordern, dass vielleicht ihr, liebe Hörer, wenn ihr noch einen netten Film gesehen habt, uns vielleicht einen 1,5-minütigen Audiokommentar dazu noch zusendet, dann können wir den auch noch mit veröffentlichen.
Genau, aber da das jetzt den Aufruf keiner hört, bevor die Folge rauskommt, ist es unwahrscheinlich, dass das passiert.
Das stimmt, aber es kann ja auch für die nächste Woche oder für die übernächste Woche gelten.
Richtig, dann machen wir das so. Und in der Zwischenzeit schreibt ihr natürlich Kommentare auf www.sneakpod.de und die Cocktail-Interessierten unter euch gehen auf cocktailpodcast.de, hören sich da Folge 0 und 1 an und Folge 2 und 3 kommen demnächst. Wir planen gerade die Aufnahme und da wird es dann neue, spannende Spirituosen und so weiter geben. Das verraten wir jetzt aber noch nicht. Und dann schreibt ihr in der Zwischenzeit einfach mal Kommentare für die ersten beiden Folgen. Das wäre cool. Aber da geht's schon los. Die sind ja schon wild am Reden. Das finde ich total super.
Ja.
Und erzählt's euren Freunden. Das ist überhaupt fast das Wichtigste.
Genau.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ach, sehr gut, das kommt in die Outtakes.
Oh Gott, das war eine Qual. Ich muss mich so lang zurückhalten.
Okay, drück mal Stopp, oder?